Stones erlegt. Wir erkennen Gottes 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 unser Licht.
Liebe Freunde, ein Gespenst geht um in Europa und das heißt Arbeitslosigkeit. Alle, die ihm begegnen, wollen nur eins, die wollen leben. Die wollen Arbeit haben, damit sie Geld haben, damit sie was zum Leben haben. Stellt euch vor, Arbeitsamt, früh um 6, lange Schlange, lange Gesichter, Langeweile, lange keinen Job gehabt. Noch bevor das Arbeitsamt öffnet, fährt auf dem Hof ein großer, fetter Mercedes vor. Der Boss steigt aus und sagt, jeder, der bei mir einsteigen will, kann das auf der Stelle tun. Natürlich stürzen sich sofort die Massen zu Mercedes. Kurzes hin und her, wie ist die Arbeit? Wie ist die Bezahlung? 40 Mark pro Tag, okay, wird gemacht und ab geht's in die Produktion. Ein paar Stunden später braust der Boss wieder am Arbeitsamt vor. Wieder die gleiche Situation, wieder die gleiche Diskussion, wieder der gleiche Lohn, wieder ein paar Arbeitslose glücklich, dass sie einen Job gefunden haben. Der Boss taucht dann nochmal mittags um 12 auf und nachmittags um 3. Jedes Mal findet er noch ein paar Arbeiter, die er einstellt. Zum letzten Mal dreht er seine Runde nachmittags um 5. Auch da findet er noch ein paar auf dem Markt rumstehen, die weiter nichts tun, als ihre Zigaretten drehen. Und er fragt die, wieso habt ihr heute nicht gearbeitet? Antwort, uns wollte keiner haben. Wer weiß, bei wie vielen Betrieben die vorgesprochen haben, die waren vielleicht den ganzen Tag von einem Personalbüro zum anderen gerannt und überall zu spät gekommen. Vielleicht wusste man dort schon, dass die früher bei der Stasi gearbeitet haben, oder dass die mit ihrem sozialistischen Arbeitstempo nicht gerade die schnellsten sind. Jedenfalls, wie dem auch sei, der Tag war so gut wie rum und sie haben keine Müdemark gemacht. Und da sagt der Boss zu denen, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch bei mir einsteigen. Die denken natürlich, der spinnt, in der Stunde ist Feierabend, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Vielleicht hat er eine Meise oder irgendwas. Also Hauptsache, wir kriegen die Mäuse. Wenn der Boss zu viel Geld hat, wir packen es an. Also auch die ab in die Produktion. Kaum haben die ein Stündchen mitgemacht, brüllt der Vorarbeiter, Sense, Feierabend. Und jetzt geht's über zum gemütlichen Teil des Unternehmens. Man versammelt sich vor der Kasse, um den Lohn zu holen. Der Boss hat inzwischen dem Verwalter den Auftrag erteilt und gesagt, zahl das Geld aus. Aber auch da hat er einen seltsamen Einfall. Er sagt, mit dem Auszahlen fängst du bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und zuletzt gibst du denen, die zuerst gekommen sind. Also scheint nicht ganz rund zu laufen, der Mann. Aber Hauptsache, der Kies, der stimmt. Es drängeln sich also als erstes die nach vorne, die als die letzten gekommen sind. Die strecken ihre Flossen aus und kassieren das Geld. Bis dahin haben die anderen die Klappe gehalten. Jetzt geht allmählich ein Gemurmel durch die Menge. Man blickt etwas finster. Als die Ersten ausgezahlt werden. Aber was dann kommt, ist nun wirklich das Letzte. Es stellt sich nämlich heraus, dass die, die zuletzt gekommen sind, genauso kriegen wie die, die zuerst gekommen sind. 40 Mark. Einen vollen Tageslohn. Und als die anderen Arbeiter das mitkriegen, da finden die das natürlich ungerecht. Aber die sagen sich, wenn der Boss denen schon einen vollen Tageslohn gibt für eine Stunde, da kriegen wir mindestens das Doppelte oder X-fache, also jedenfalls müssen wir mehr als 40 Mark kriegen. Aber auch die kriegen nicht mehr als die vereinbarten 40 Märker. Und da bricht die Revolution aus. Es gibt Riesengemecker, was fällt denn dem Boss ein, der ist wohl nicht ganz dicht. Gibt es überhaupt hier keine Gewerkschaft, wo bleibt die soziale Gerechtigkeit? Wir haben hier 8 Stunden lang in der glühenden Sonnenhitze geschuftet wie die Sklaven und die haben in der Abendkühle ein Stündchen hier mitgemischt und kriegen dasselbe wie wir, das darf doch nicht wahr sein. Und das werdet ihr inzwischen auch denken, das darf doch nicht wahr sein, wozu erzählt er uns heute solche komischen, ausgefallenen Geschichten. Denn wenn es das in Wirklichkeit gäbe, gäbe es ja ein wirtschaftliches Chaos. Also kein Betriebsleiter könnte sich solche Graupen erlauben. Keine Arbeitsnehmerschaft würde sich sowas gefallen lassen. Keine Wirtschaft würde sowas aushalten. Einfach, weil sowas einfach ungerecht ist. Wir haben uns alle an den Grundsatz gewöhnt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und der Grundsatz stimmt. Und wer den antastet, der bringt die Welt in Unordnung. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wer da nicht mitmacht, der ist einfach ungerecht. Und so ungerecht, sagt die Bibel, so ungerecht wie der Boss in der Geschichte, ist Gott. Bei Gott geht es so verrückt zu, wie in dieser verrückten Geschichte, wo alle unsere Maßstäbe verrückt im wahrsten Sinn des Wortes sind. Das ist natürlich eine Geschichte, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern das ist eine Geschichte, die sich Jesus ausgedacht hat. Könnt ihr nachlesen in der Bibel. Matthäus Evangelium, Kapitel 20 steht das. Die Geschichte geht dort folgendermaßen los. Der erste Satz bei Jesus heißt, das Reich Gottes ist wie ein Hausvater, der früh am Morgen losging, um Arbeiter zu suchen für seinen Weinberg. Es geht hier also um das Reich Gottes. Und das Erste, was der Mann in unserer Geschichte macht, ist, dass er mit den Arbeitern über den Lohn spricht. Also reden wir jetzt erstmal über den Lohn. Also über die Frage, lohnt es sich, bei Gott mitzumachen? Ich finde das erstmal gut, dass in der Bibel über diese Frage ganz offen gesprochen wird. Unmittelbar vor unserer Geschichte, da haben nämlich die Jünger an Jesus genau die gleiche Frage gerichtet. Und haben gesagt, hör mal zu, Jesus, wir haben für dich alles verlassen, wir haben alles aufgegeben. Was kriegen wir denn jetzt dafür? Die Frage ist berechtigt. Und du hast auch ein Recht, die Frage zu stellen. Nämlich, was habe ich denn davon, wenn ich Christ werde? Wir Menschen, wir sind nun mal so, dass wir nichts für nass machen. Wir wollen genau wissen, was dabei rausspringt. Und wenn es das nicht gesagt wird, springen wir gar nicht erst an. Ich kenne kein Buch, keine Religion, keine Philosophie, keine Partei, die so nüchtern und realistisch über den Menschen redet wie die Bibel. Realistisch wie die Bibel ist, antwortet sie auf die nüchterne Frage, bringt's was? Mit einem klaren Ja. Ja, es lohnt sich. Du kriegst, wenn du Christ wirst, einen Lohn, eine Belohnung. Zum Glück ist Jesus nicht so übergeistlich wie manche Christen, die angeblich um Gottes Willen alles umsonst machen wollen. Gott will das nicht. Sondern der will dir ja gerade einen Lohn geben. Gott ist doch kein Ausbeuter. Gott ist ein Vater, der kennt seine Kinder und der gönnt seinen Kindern eine Belohnung. Der Mann in unserer Gleichnisgeschichte, der hätte keinen einzigen Arbeiter bekommen, wenn er nicht von vornherein klipp und klar einen ganz bestimmten Lohn versprochen hätte. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum du Christ werden solltest, wenn es dir nichts bringt. Und wenn ich dir heute Abend die Einladung Gottes überbringe zur Mitarbeit in seinem Reich, da komme ich zu dir nicht mit leeren Händen. Gott hat mich als seinen Verwalter eingesetzt. Und er hat mich ermächtigt, dir die erste Rate heute Abend schon auszuzahlen. Also Gott möchte dich für sein Reich gewinnen. Er möchte, dass du dich bekehrst und bei ihm mitmachst. Und wenn du nun fragst, also was kriege ich denn, wenn ich in die Firma eintrete? Da kann ich dir sagen, du kriegst das ewige Leben. Das ist der Lohn. Und ich frage dich, ist das etwa nichts? Hat dir irgendjemand auf dieser Welt sowas schon mal angeboten? Und ist dir klar, dass das ein einzigartiges Angebot ist? Ewiges Leben? Das ewige Leben fängt ja nicht erst an, wenn der Sargdeckel über dir zugeklappt wird. Sondern das fängt an in dem Augenblick, wo du Jesus dein Leben gibst. Und dann bekommt dein Leben eine neue Qualität, die dein Leben so verändert, dass es selbst über den Tod hinaus nicht mehr zerstörbar ist. Und dann wirst du allerdings nach dem Tod auch das ewige Leben bekommen. Das heißt, du wirst deine Ewigkeit mit Jesus verbringen. Die Ewigkeit liegt ja sowieso vor dir. Es geht nur um die Frage, mit wem du sie verbringen wirst. Mit Jesus im Himmel oder ohne Jesus in der Hölle. Das ist die Frage, die du in deinem Leben klären musst. Und die Bibel sagt uns ganz klar, der Lohn der Sünde ist der Tod und der Lohn Gottes ist das ewige Leben. Es geht also bei Gott im Himmel genauso wie beim Job auf der Erde um Lohn. Du musst aber, um zu kassieren, nicht erst warten, bis der jüngste Tag angebrochen ist, sondern die Auszahlung geht auf der Erde schon los. Jesus fängt damit jetzt schon an. Der ist kein Geizhals, der dich auf irgendeine Ewigkeit vertröstet. Der lässt dich nicht für umsonst bei ihm arbeiten. Als die Jünger zu ihm gesagt haben, Jesus, wir haben alles für dich aufgegeben und sind dir nachgefolgt. Was kriegen wir dafür? Da antwortet er, das sollt ihr wissen. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgibt, um mir zu folgen und das Evangelium weiterzusagen, der wird schon hier alles hundertfach zurückerhalten. Ein Zuhause, Brüder und Schwestern, Eltern, Kinder und alles, was er zum Leben braucht. All das wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgung, hier auf dieser Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das hat Jesus hier in der Bibel schwarz auf weiß versprochen. Das hat er inzwischen tausendfach bestätigt. Und es sind bestimmt welche hier, die das auch bestätigen könnten. Und ich jedenfalls kann das auch aus meinem Leben bestätigen. Ich bin bei den Kommunisten erst durchs Abitur geflogen. Da bin ich bei den Kommunisten aus der Uni rausgeflogen. Aber die haben mit mir machen können, was sie wollen. Jesus hat mich jedenfalls bei sich angestellt. Und das, was ich verloren habe, das hat Jesus mir tatsächlich hundertfach, wenn auch unter Verfolgungen, er hat es mir gegeben. Und ich habe keinen Mangel gelitten. Und ich kann das bezeugen, dass das, was Jesus hier sagt, wirklich wahr ist. Es ist so. Der hat mich bis zum heutigen Tage in meinem Leben unterstützt. Aber den Hauptanteil des Lohnes, den Jesus jetzt schon auszahlt, das ist nicht, sind nicht Menschen und materieller Reichtum oder sowas, sondern das ist die Vergebung der Sünden. Und daran wird ganz deutlich, dass der Lohn, um den es hier geht, ein Gnadenlohn ist. Denn Vergebung, die kannst du nicht verlangen, die kannst du erlangen. Wenn du sie dir schenken lässt, und wo Vergebung der Sünden ist, da sagt Martin Luther im Katechismus, dort ist Leben und Seligkeit. Wenn der Lohn ewiges Leben ist, ist es ja klar und logisch, dass der Lohn für alle gleich sein muss. Ein ewiges Leben, das in unterschiedliche Portionen aufgeteilt wäre, das wäre ja kein ewiges Leben mehr. Bei Gott gibt es gleichen Lohn für alle. Unabhängig von der Leistung des Einzelnen. Das ist zwar nach unseren Begriffen ungerecht, aber deshalb erzählt uns ja Jesus die Geschichte, um uns klarzumachen, Gott rechnet anders als wir. In unserer Gleichnisgeschichte hier, da maulen die, die schon lange dabei sind, über die, die erst im letzten Moment gekommen sind. Die dürften ihrer Meinung nach nicht dasselbe kriegen, wie die, die zuerst gekommen sind. Also ungefähr so wie heute, wo sich eine Menge Bundis echt darüber aufregen, dass wir, die armen Brüder und Schwestern aus der Ostzone, nach 40 Jahren Gammelei von einem Tag zum anderen die Segnungen der D-Mark erhalten sollen. Mir hat zum Beispiel einer ganz empört aus dem Westen geschrieben und hat gesagt, wir haben uns das alles auch erst schwer erarbeiten müssen. Also als ob wir hier nicht schwer gearbeitet hätten. Der Unterschied war bloß der, dass die Bundis die Früchte ihrer Arbeit bisher selber genießen konnten, in ihren Häusern und bei ihren Mallorca-Reisen, während wir die Früchte unserer Arbeit nicht genossen haben, sondern die Genossen, die genossen haben, in ihren Häusern und auf ihren Mallorca-Reisen. Jetzt jedenfalls, in ein paar Wochen, kriegen wir Westgeld. Und obwohl das die Wessis bis jetzt rein persönlich keinen einzigen Pfennig ein persönliches Opfer kostet, da sind manche regelrecht empört, dass wir sozusagen als Spätheimkehrer in die BRD ihnen gleichgestellt werden. Die haben noch gar nicht geschnallt, dass das nicht denn ihr Verdienst ist, dass die schon seit 40 Jahren in friedlichen, normalen Zeiten leben konnten. Sondern dass es der reine Gnade Gottes war, dass es denen so gut gegangen ist. Und umgedreht gibt es DDR-Bürger, die tun so, als hätten sie jetzt ein Recht auf die Segnungen der D-Mark. Die stellen Forderungen und merken gar nicht, wie unverschämt das ist. Also ich bin kein Fan von Kohl. Aber ich finde, wir müssen dem die Füße küssen, dass der uns überhaupt nimmt. Wer sind wir eigentlich? Wir sind pleite. Und wir sind nicht nur pleite, wir sind millionenfach verschuldet. Und außerdem sind wir schädlich. Wir sind die größten Umweltschädlinge Europas. Und wir müssen froh sein, dass uns überhaupt noch einer nimmt. Wo gibt es sowas, dass sowas wie wir noch Ansprüche stellen können? Wir haben dazu überhaupt kein Recht, weder gegenüber der Bundesrepublik noch gegenüber Gott. Also die Bundesrepublik ist für mich nicht Gott oder der Himmel auf Erden, aber ich finde es herrlich, dass der Westen uns abgewirtschaftete Ossis nimmt und wir die D-Mark kriegen und ich bin dankbar dafür. Und ich finde es herrlich, dass Gott uns abgewirtschaftete, abgefeimte Sünder nimmt und dass wir das ewige Leben von ihm kriegen und Vergebung der Schuld und ich bin dankbar dafür. Und ich sehe ein, dass ich dafür auch eine Leistung zu erbringen habe. Nicht um mir das Reich Gottes zu verdienen, sondern weil Reich Gottes bedeutet, dass das ein Ort ist, wo man dienen muss. Im Reich Gottes, das macht ja nur die Geschichte hier deutlich, im Reich Gottes wird gearbeitet und zwar schwer gearbeitet. Und da sollten sich mal alle die christlichen Schlaffis hinter die Ohren schreiben, die das Reich Gottes mit dem Schlaraffenland verwechseln. Ich schäme mich, in jedem Jugendgottesdienst hier darum betteln zu müssen, dass sich jemand von euch bereit erklärt, die Kirche, in der wir hier zu Gast sind, hinterher mit sauber zu machen. Wenn ich hier zur Bekehrung auffordere, da meldet sich keiner, weil hier angeblich alle schon bekehrt sind. Aber wenn ich zum Kehren auffordere, meldet sich wieder keiner. Womit bewiesen ist, dass hier nicht alle bekehrt sind. Denn wenn hier alle bekehrt wären, hätten wir hier mehr zum Kehren. Und ich kann das immer weniger ertragen, wenn ich höre, wie manche Christen heute so nach Geistesgaben streben, wobei sie meistens die Zungenrede damit meinen. Übrigens, was dieser hier vorhin gemacht hat, das war keine Zungenrede. Ich komme als Reisemensch viel im Land rum und ich kenne viele, die mir sagen, ich möchte die und die Gabe haben. Ich habe noch nicht einen in unserem Land gefunden, der zu mir gesagt hätte, ich möchte die Gabe des Helfens haben. Ich habe nichts gegen das Zungenreden. Ich habe auch nichts gegen das Streben. Immer. Strebt nur und strebt nur. Aber fragt bitte vorher mal Gott, welche Gabe er für dich in deiner Situation, in unserem Jahrhundert, in unserem Land sich ausgedacht hat. Und was jetzt dran ist für dich. In unserer Stadt und in unserem Land hier, da haben wir eine katastrophale Situation in den Krankenhäusern. Das wisst ihr ja, es gibt Stationen, die geschlossen werden müssen, weil es kein Pflegepersonal gibt. Und ich höre nicht, dass Christen sich danach drängeln würden, junge Christen, dort zu helfen und so einen Beruf zu erlernen. Vergesst bitte nicht, dass Gott von euch eine Leistung erwartet. Die Arbeiter im Gleichnis, das sind jedenfalls Arbeiter. Und die werden nicht in die Produktion berufen, um zu kassieren, sondern um zu produzieren. Gott hat dich nicht in sein Reich gerufen, damit du deine kostbare Zeit und deine kostbaren Kräfte in irgendwelchen frommen Kreisen vertust und verquasselst, sondern damit du was tust für andere. Gott fordert von dir Leistung. Aber du kannst aufgrund deiner Leistung von Gott keinen Lohn fordern. Und du kannst gleich gar nicht gegen Gott meckern, wenn der dir genauso viel gibt wie im anderen. In unserem Gleichnis hier, da sagt zu einem der Meckerer, der große Boss, mein Freund, dir geschieht doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will den anderen genauso viel zahlen wie dir. Schließlich darf ich doch wohl mit meinem Geld machen, was ich will. Oder ärgerst du dich, weil ich so großzügig bin? Ich weiß nicht, ob unter euch solche christlichen Neidhammel sind, die anderen was nicht gönnen, aber ich weiß, dass unter euch welche sind, die gar keine Christen sind. Und euch möchte ich für Gott gewinnen. Euch möchte ich sagen, dass ihr auf der Stelle bei Gott anfangen könnt. Euch möchte ich klar machen, dass ihr bei Gott die Chance habt, ein neues Leben zu kriegen. Vielleicht ist es dir bisher so gegangen wie denen, die am späten Nachmittag noch auf dem Markt rumstanden. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, also nach einem lohnenden Leben. Da hast du vielleicht alles Mögliche ausprobiert, es hat nur nichts geklappt. Die Idee des Sozialismus hat dich begeistert und du hast jetzt gesehen, dass sie dich betrogen haben. Du hast das schnelle Geld bei der Stasi gemacht und jetzt brennt dir das Geld wie Feuer in den Händen. Du hast gesucht in den Konzerten, in den Diskos, in Büchern, in Philosophien, in Schnapsgläsern und in fremden Betten. Aber deine Sehnsucht ist unbefriedigt geblieben. Vielleicht hast du auch mal versucht, auf einem religiösen Trip abzufahren, bist dem Guru nachgefolgt oder den Bibelforschern und hast nirgends gefunden, was du suchtest. Und jetzt stehst du vor dem Trümmerhaufen und weißt nicht, was du mit deinem Leben noch anfangen sollst. Na dann komm und fang an bei Jesus. Egal, was du hinter dir hast an Pleiten, an Sünden, an Schulden, an Fehlschlägen, du hast vor dir ein neues Leben. Komm zu Jesus und du bekommst das ewige Leben. Und die erste Rate der Lohnauszahlung, die bekommst du, wenn du willst, auf der Stelle. Das ist nämlich die Vergebung deiner Schuld. Es geht dir vielleicht wie den Männern in dieser Geschichte hier, die resigniert rumhängen und sagen, uns hat keiner gewollt. Bei der Moon-Sekte, da musst du Geld haben. Bei den Anthroposophen, da musst du Bildung haben. Beim New Age, da musst du Geld, Bildung und Zeit haben. Und wenn du das alles nicht hast, da heißt es eben, tut uns leid, Sie sind für uns nicht der richtige Mann. Uns wollte keiner haben, das ist vielleicht der traurigste Satz, den ein Mensch überhaupt sprechen kann. Und das Traurige ist, dass Millionen Menschen diesen Satz heute sprechen. Zum Beispiel die, bei denen es mit der Abtreibung nicht geklappt hat. Die von den eigenen Eltern nicht gewollt und nicht geliebt werden. Oder vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sich selber nicht leiden können. Du kannst vielleicht dein eigenes Gesicht nicht ertragen und kommst mit dir selber nicht zurecht. Wenn du einer von denen bist, dann bist du hier richtig. Wenn du zu den armen Schweinen gehörst, die sagen, mich will keiner haben, dann will ich dir sagen, einer will dich haben. Und das ist Gott. Der will dich. Der liebt dich. Und wenn du willst, kannst du das mitmachen, wenn wir mit diesem Gott reden. Reinhard, kommst du bitte.
Herr, wir möchten dir danken für die gute Botschaft, die du uns heute gegeben hast, für dein Angebot, dass du uns haben willst, und zwar so, wie wir sind, dass wir zu dir kommen dürfen, dir unsere Schuld bringen und dass wir wissen, dass du uns dann eine Zukunft gibst, nicht nur hier in dieser Stadt, sondern auch in deiner ewigen neuen Welt. Dafür möchten wir dir danken. Vater unser im Himmel, geheiligt werd dein Name. dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir erkennen, Gott ist unser Licht. Wir erkennen, Gott ist unser Licht. Schwingt mit! Wir erkennen, Gott ist unser Licht. Wir erkennen, Gott ist unser Licht. Wir erkennen, erkennen, wir erkennen, oh, wir erkennen, Gott ist unser Licht. Wir erkennen, erkennen, wir erkennen, oh, wir erkennen, Gott ist unser Licht.
Nehmt mal nicht nur eure Hände, sondern euren ganzen Körper. Lasst ihn mal richtig mitschwingen. Halt euch nicht an den Bänken fest. Geht los, nochmal.
Wir erkennen, Gott ist unser Licht. 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 Wir erkennen, erkennen, wir erkennen, oh, oh.
Und wir singen es mal in Zulu, ihr braucht die Zettel nicht, ich sag's immer an. Siahamba Kukanemi Quenkos. Eins, zwei, hey!
Siahamba Kukanemi Quenkos. Siahamba Kukanemi Quenkos. Siahamba Kukanemi Quenkos. Siahamba Kukanemi Quenkos. Siahamba, Siahamba, Siahamba. Sia hamba, sia hamba, oh, sia hamba, kuka nemi kwenkos.
We are moving in the light of God.
We are moving in the light of God. We are moving in the light of God, of God. We are moving in the light of God. We are moving in the light of God. We are moving, we are moving, we are moving, we are moving, we are moving in the light of God. We are moving, we are moving, we are moving, we are moving, we are moving in the light of God.
Wir erfahren, Gott ist unsere Kraft.
Wir erfahren, Gott ist unsere Kraft. Wir erfahren, Gott ist unsere Kraft. Wir erfahren, Gott ist unsere Kraft. Wir erfahren, Gott ist unsere Kraft. Wir erfahren, erfahren, wir erfahren, oh, oh. Wir erfahren, Gott ist unsere Kraft. Wir erfahren, erfahren, wir erfahren, oh, oh. Wir erfahren, Gott ist unsere Kraft.
Wir vertrauen, Gott ist unser Schutz.
Wir vertrauen, Gott ist unser Schutz. Gott ist unser Schutz, unser Schutz. Wir vertrauen, Gott ist unser Schutz. Wir vertrauen, Gott ist unser Schutz, unser Schutz. Wir vertrauen, vertrauen, wir vertrauen. Oh, wir vertrauen, Gott ist unser Schutz, unser Schutz. Wir vertrauen, vertrauen, wir vertrauen. Oh, wir vertrauen, Gott ist unser Schutz.
We are living in the power of God. Wir leben in der Kraft Gottes.
We are living in the power of God. 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 We are living, we are living, we are living, we are living, we are living in the power of God. We are living, we are living, we are living, we are living, we are living in the power of God.
Wir erleben, Gott ist unser Trost.
Wir erleben Gottes Sohn sehr groß. Wir erleben Gottes Sohn sehr groß. Wir erleben Gottes Sohn sehr groß. Wir erleben Gottes Sohn sehr ist unser Trost.
Es gibt Menschen, die kommen gerade und offen auf einen zu und sagen einem guten Tag. Und dann guckt man in die Augen und da braucht man keine halbe Minute und man ist sich mit denen einig, man hat sie lieb, man versteht sich, man kann miteinander arbeiten, miteinander beten, miteinander leben. Solche Menschen habe ich in meinem Leben viele kennengelernt. Ein solcher ist heute hier und den werdet ihr jetzt kennen und ich denke, den werdet ihr auch lieben lernen. Es ist ein Mensch, der, das ist vielleicht für euch ein bisschen ungewöhnlich, der hat eine Uniform an. Also ich meine, Uniform ist nicht ungewöhnlich, aber in der Kirche ist das ein bisschen ungewöhnlich. Das ist einer von der Heilsarmee. Und der ist heute zu uns gekommen und der möchte uns jetzt ein bisschen was erzählen. Und den bitte ich jetzt nach oben, Sergeant Dankmar Fischer aus St. Pauli.
Ja, liebe Leute, Chemnitz ist eine Reise wert. Wer anders denkt, der denkt verkehrt. Also ich muss wirklich sagen, dass ich heute Abend ganz begeistert von euch bin. Wenn ich in der Bundesrepublik mich umdrehe und Leute anlächle, dann lächeln sie nicht zurück. Blondie, du hast gelächelt, ich danke dir herzlich. Und die Schwesterle da drüben hat gelächelt und die da unten hat gelächelt. Und sogar die Brüder haben gelächelt nach dem Motto, Brüder, schlagt die Augen auf, denn die Schwestern warten drauf. Herzlichen Dank. Es ist einfach toll bei euch. Ich habe einen, ja, das passiert mir öfters, das Fallen, was dich so beschwert. Vielen, vielen Dank. Mein Leben, ein Krimi, die Bibel, mein Colt, ja, und es passiert dann manchmal, dass er runterfällt. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir merken, dass Christen heute gebraucht werden. Bei uns in der Bundesrepublik ist sehr, sehr viel los. Ihr habt ja oft den Eindruck, es wäre bei uns alles Gold, was glänzt. Und ich kann euch versichern, das ist völlig verkehrt. In St. Pauli haben wir in diesem Jahr schon 50 Drogentote, der jüngste 14, der älteste 24. Wir erleben im Augenblick schreckliche Dinge. AIDS, ab in den Sarg. Eine Krankheit, die viele, viele Menschen auch in Hamburg haben. Und vor einigen Jahren habe ich Gott gebeten, Herr Jesus, gib mir jemanden, der sich um AIDS-Kranke kümmert. Ich wollte einen Arzt haben. Und Ärzte verdienen bei uns sehr viel, aber im Missionsteam der Heilsarmee kann man nur 150 Mark im Monat als Taschengeld verdienen. Und ich sagte, Herr Jesus, bei freier Unterkunft und Verpflegung, ihr seht, ich habe sogar Übergewicht. Also es war ganz, ganz wichtig, dass ich sagte, Herr, gib du uns die geeigneten Mitarbeiter. Und dann stellt sich eine junge Ärztin vor und sagt, Gott hat mir diese Leute aufs Herz gelegt. Und seit 4 Jahren ist sie da. Und die Stadt Hamburg sagt, eure Arbeit ist gut. Aber wir können euch nicht unterstützen, weil ihr euch die Heilsarmee Missionsteam nennt. Nennt euch doch die Heilsarmee Team für Sozialarbeit. Und ich habe gesagt, niemals, niemals werden wir das tun. Denn Mission macht müde Christen munter. Was wir heute brauchen, ist wirklich Mission. Ihr braucht das wieder. Und ich muss schon sagen, ich habe in diesen Tagen viel von euch gelernt. Ich habe Theo Lehmann schon immer geliebt. Er ist bei uns als ESAK, als evangelische Sündenabwehrkanone bekannt. Und Gott hat ihn in ganz besonderer Weise ja beim Christiwell gebraucht. Und was mich an ihm so fasziniert, ist, dass er kein Star ist. Und was mich heute Abend so froh gemacht hat, in den Tagen überhaupt. Wir erleben im Westen einen ungeheuren Neid. Der eine zerreißt dem anderen den Ruf. Und ganz schlimm ist es so bei den Pfarrern und Pastoren. Und da gibt es einen Spruch, noch sitzt der Pfarrer auf dem schwachen Thron, bald herrsche ich, der Diakon. Und ich habe bei euch erlebt, dass es ganz anders ist. Ich habe erlebt, dass ihr zusammensteht, dass ihr miteinander arbeitet, dass ihr Christus dient und dass man keinen Miko hat, keinen frommen Minderwertigkeitskomplex, sondern dass man einander hilft. Und ich habe dem Bruder Neumann alias Altmann vorhin so recht in mein Herz geschließt, weil da einfach miteinander geschafft wird, weil da Christus gemeinsam bezeugt wird. In St. Pauli erlebe ich aufregende Dinge. Ich brauche meine Uniform als Erkennungszeichen. Ein Diakonissenkleid passt mir nicht und mein Talar ist furchtbar unpraktisch für die Straße. Also hat der liebe Gott mich halt in die Heilsarmee geführt. Ich habe ja nichts von der Heilsarmee gewusst. Mein Vater ist Methodistenprediger. Ich lernte die Heilsarmee als 19-Jähriger kennen. Wisst ihr, die Eltern waren Blaukreuzler. Das heißt, es gab bei uns kein Alkohol. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich groß bin, 1,97 und abends mit Beleuchtung, aber wenn ich wirklich groß bin, sprich ins Studium gehe, dann werde ich mal probieren, wie Sekt schmeckt. Und am ersten Sonntag wollte ich das tun, aber da hat ein Studienkollege mir die Reeperbahn gezeigt. Und unterwegs hat er seinen Ärmel hochgekrempelt und hat mir einen Arm mit vielen kleinen Wunden gezeigt und fragte mich, weißt du, was das ist? Ich sagte, nein. Und er sagt, die Spritze. Ha, nun hatte ich gerade beim Bayreuther Rotes Kreuz einen Sanitätskurs mit Erfolg bestanden. Und ich sage, ach du Armer, du bist zuckerkrank und spritzt Insulin. Er sagt, Mann, bist du blemblem, ich spritze natürlich Heroin. Und da habe ich ihm gesagt, das kann nicht stimmen, denn Heroin ist ein Pulver und ein Pulver kann man nicht spritzen. Und da hat er mir in der U-Bahn, Haltestelle Rötingsmarkt, gezeigt, wie man das macht. Und das war schauderhaft. Und er fragte mich, ob ich auch wollte. Und ich sagte, nein. Und ich begann ihm zu erzählen, warum ich Christ bin und keine Taufscheinleiche mehr. Warum Jesus mein Herr ist und warum ich wirklich ins Studium ging, um Menschen in den Sog des Evangeliums zu bringen. Dann grüßt man im deutschen Autofahrergruß und sagt, Mensch, du bist doch blemblem. Und dann führt er mich in die Herbertstraße, die Straße der Prostitution, wo links und rechts die Fleischmassen im Schaufenster sitzen. Und Leute, es werden Dinge auf euch zukommen, die sind so ein Kulturschock, wie das für mich als braves Bayreuther Predigerskind auch war. Ich kannte das doch alles nicht. Video macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Wir hatten doch keinen Fernseher, denn das war doch vom Teufel. Ich hatte doch diese Bilder überhaupt nicht gesehen, die jetzt auf euch zukommen. Freunde, wird Gemeinde Jesu gegen den Strom schwimmen? Werdet ihr wirklich bei den Aussagen der Bibel bleiben? Ach, wie habe ich über mein Väterchen gelächelt, wenn er gesagt hat, man sollte nicht Ehe haben, ehe man Ehe hat. Oder wenn so Sprüche kamen, es kann auf dieser Welt nicht Frieden werden, bis das die Liebe Jesu siegt. Und dann sagt mir in St. Pauli eine junge Frau, ich bin wie eine Coca-Cola-Dose, aufgerissen, leergesoffen, weggeschmissen. Und dann fiel mir plötzlich ein, das Väterchen vielleicht doch nicht so ganz hinterm Mond hervorgelugt hat, sondern dass da eine Erfahrung dahinter stand. Ich lade euch ein, lasst uns weiter gegen den Strom schwimmen, AIG, aus Erfahrung gut. Und ich lade euch ein, dass ihr Christus groß macht, in eurer Stadt, in eurem Land. Und bitte, bitte, bringt euren Glauben uns mit. Ich kann das so schlecht rüberbringen, man nimmt mir das so wenig ab. Aber was uns so auffiel bei euch, ist, dass euer Glaube so echt ist. Weil er ja erprobt war, nicht? Wenn da der Theo sagt, rausgeschmissen aus dem Studium, dann ist es was ganz anderes, wie wenn wir so gelegentlich angehimmelt werden. Freunde, St. Pauli ist ein Stadtteil mit Schuld, mit Sünde. Aber St. Pauli gibt es auch bei euch. Auch bei euch gibt es Rinnsteinpflanzen. Und nur getrost, das kommt noch schlimmer. Das wird bei euch wirklich Zukunftsarbeit der Gemeinde Jesu werden. Wir werden wieder Straßenkehrer Gottes brauchen in eurer Stadt. Und es ist ja schon schnuckelig, wenn man so hört, dass beim letzten Mitarbeitertag in Dresden die Christen den Hauptbahnhof gefegt haben. Toll, ne? Den wollte schon mal einer fegen. Und was dann gefegt wurde, wisst ihr ja. Es ist großartig, wie der lebendige Gott heute einkreist, und wie junge Christen wild gewordene Handfeger werden und zeigen, jawohl, wir sind an der Arbeit für unseren Herrn. Ich brauche in St. Pauli eure Fürbitte. Ich komme gerade eben aus einer Situation, wo ich fast nicht in der Lage war, wegzufahren, weil so unheimlich viel los ist, weil wirklich Menschen durcheinander sind und nicht weiter wissen. Da klingelt nachts mein Telefon, die Bahnhofspolizei. Herr Pastor, die Tochter eines bekannten Hamburger Arztes, Medizinprofessor, hat sich den goldenen Schuss gesetzt. Wir trauen uns nicht, den Mann zu informieren. Können Sie das machen? Na klar, wenn der Polizeipsychologe schon schläft, dann muss eben der Pfarrer kommen. Von der Villa in Hamburgs bester Gegend klingle ich. Ein Bachelor altenglischer Art macht mir auf.
Herr Professor lässt bitten. Der Mann sieht mich und bevor ich irgendetwas sagen kann, weiß er, was los ist. Und er sagt wörtlich, ist die Schande endlich verreckt? Ich starre ihn an. Ich frage, meinen Sie Ihre Tochter? Die ist vor einer Stunde im Hauptbahnhof an einer Überdosis gestorben. Gott sei Dank, sagt er, dass es endlich vorbei ist. Können Sie die beerdigen? Ich war so erschlagen. Ich sagte ihm, Sie reden von Ihrer Tochter? Ja, sagt er, knapp 14, war ein Luder, stammt von meiner ersten Frau. Mittlerweile bin ich von der zweiten geschieden. Bei der Beerdigung habe ich so volle Pulle evangelisiert. Ne? So eine Beerdigung ist für mich immer eine tolle Herausforderung. Die Tod ist ja tot. Aber die Lebenden, die brauchen das Evangelium. Und deswegen wirklich so volle Pulle Evangelium. Und wenn ich gelegentlich von meinem katholischen Kollegen, der öffentliche Sünder nicht beerdigt, gefragt werde, danke mal, ich habe eine Leiche, willst du haben, bin ich ganz scharf drauf. Na klar, denn bei diesen Beerdigungen, da wird evangelisiert. Und dann komme ich in die Leichenhalle und da sitzen links Punker und Punky-Verschnitz und Leute, die also wirklich schlimm aussahen, einige mit Nasenringen wie aus dem Zululand. Also es war interessant. Und rechts die guten Bürger. Dann habe ich gepredigt. Über was predigt man da? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und da kann man nicht so Bibelübersetzung nehmen, da muss man halt ganz frei übersetzen und die anwesenden Theologen mögen bitte weghören. Komm her zu mir, der den Fruster hast und dem die Sicherung durchgeknallt ist. Und dann predige ich eben bei einer solchen Beerdigung so. Und ich merke, wie die Punkis mir zuhören. Und ich merke, wie sie auf mich abfahren und wie sie mitmachen. Und als ich fertig bin, kommt der Professor und sagt, Herr Pastor, Sie haben ja wundervoll auf dem Seelenklavier dieser jungen Leute geklimpert. Sie machen das großartig. Ich brauche für meine Arbeit immer Geld. Und dann überreichte mir einen größeren Scheck. Ich habe noch nie in meinem Leben Geld abgelehnt. Diesen Scheck habe ich ihm zurückgegeben, nachdem ich ihn gefragt habe, ob er selber dieses Evangelium nicht auch bräuchte. Und er mich anguckt und sagt, Herr Pfarrer, das habe ich doch nicht nötig. Ich bin doch habilitiert, also ich bin Professor. Leute, das kommt auf euch zu. Wie werdet ihr gegen den Strom schwimmen? Ich lade euch ein, lasst uns den Mut haben, Jesus ernst zu nehmen, Jesus groß zu machen. Und ich bitte euch endlich und ganz herzlich, und damit höre ich auf, habt ihn lieb. Liebt diesen Jesus und bietet Leuten an, Geborgenheit bei ihm zu finden. Ich wünsche euch BHB, beim Herrn bleiben.
Wir wollen gleich das Lied anschließen, was eigentlich ganz gut hinpasst.
SOS,
SOS,
Gott will retten.
Und Gott will retten.
SOS,
SOS,
hör aufs Wort,
hör aufs Wort.
SOS,
SOS,
Gott will retten.
Gott will retten.
SOS,
SOS,
lauf nicht fort,
lauf nicht fort.
Gott, unser Vater, liebt alle Menschen, große und kleine, dich und auch mich. Denn alle Menschen hat er geschaffen. Hab keine Angst, er sorgt auch für dich.
SOS, SOS,
Gott will retten,
Gott will retten.
SOS,
SOS,
hör aufs Wort,
hör aufs Wort.
SOS,
SOS,
Gott will retten,
Gott will retten.
SOS,
SOS,
lauf nicht fort,
lauf nicht fort.
Jesus ist unser Retter geworden. Er starb am Kreuz für dich und für mich. Er ist lebendig, ist auferstanden. Komm doch zu mir, so ruft er auf dich.
SOS,
SOS,
Gott will retten,
Gott will retten.
will retten. SOS, SOS, hör aufs Wort, hör aufs Wort. SOS, SOS, Gott will retten, Gott will retten. SOS, SOS, lauf die Form, lauf die Form. Weil viele Menschen Jesus nicht kennen, braucht er als Bote dich und auch mich. Denn seine Kraft kann Herzen verändern, und wenn er will, geschieht es durch dich. SOS, SOS, Gott will retten, Gott will retten. SOS, SOS, hör aufs Wort, hör aufs Wort. SOS, SOS, Gott will retten, Gott will retten. SOS, SOS, lauf die Form, lauf die Form.
Ich bin am Freitag in Bad Sulza gewesen und da habe ich einen Liederabend gemacht, habe dieses Lied gesungen und hinterher, das ich jetzt singen möchte, und hinterher kam dann die Frau eines Diakons auf mich zu und sagte, wir haben uns jetzt zum ersten Mal in unserem Leben ein eigenes Auto gekauft. Als wir dann mit dem Auto in der Garage waren, hat sich mein Mann neben den Dienst Wartburg gestellt und hat geweint. Das könnt ihr vielleicht verstehen, was wir für Empfindungen haben. Das gibt es halt nur bei uns.
Du hast mich wirklich nie im Stich gelassen. Warst immer für mich da bei Tag und Nacht. Auf Holperwegen und auf Schlaglochstraßen hast du mich an das fernste Ziel gebracht. Mach's gut, mein Freund, es heißt gut Abschied nehmen. Mach's gut, mein Freund, die Weichen sind gestellt. Mach's gut, mein Freund, ich weiß, so wie mit uns zwei wird's niemals wieder werden auf der Welt. Bist über die Jahre gleich geblieben und warst doch noch im Alter sehr begehrt. Gar mancher hat die Finger bunt geschrieben und hoffte, sein Wunsch werde mal erhört. Mach's gut, mein Freund, es heißt gut Abschied nehmen. Mach's gut, mein Freund, die Weichen sind gestellt. Mach's gut, mein Freund, ich weiß, so wie mit uns zwei wird's niemals wieder werden auf der Welt. Ich denk jetzt an die vielen schönen Stunden, die ich mit dir in all den Jahren erlebt. War das Ersatzteil endlich doch gefunden? Im siebten Himmel hab ich da geschwebt. Mach's gut, mein Freund, es heißt gut Abschied nehmen. Mach's gut, mein Freund, die Weichen sind gestellt. Mach's gut, mein Freund, ich weiß, so wie mit uns zwei wird's niemals wieder werden auf der Welt. Im Sommer, wenn die Urlaubszeit begonnen, hast du dich ganz toll ins Zeug gelegt. Hast nicht nur vier Personen mitgenommen, sondern auch noch den Hänger fortbewegt. Mach's gut, mein Freund, es heißt gut Abschied nehmen. Mach's gut, mein Freund,
die Weichen sind gestellt. Mach's gut, mein Freund, ich weiß, so wie mit uns zwei wird's niemals wieder werden auf der Welt. Ich konnte auch die Kälte nicht erschüttern, denn du sprangst sofort an und rolltest los. Da gab es ja, da gab es was zu zittern. Bergauf, da kam es warm aus deinem Schoß. Mach's gut, mein Freund, es heißt gut Abschied nehmen. Mach's gut, mein Freund, die Weichen sind gestellt. Mach's gut, mein Freund, ich weiß, so wie mit uns zwei wird es niemals wieder werden auf der Welt. Du wurdest weltweit ein Symbol der Wende. Die Grenzen gingen auf und du warst da. Die Trabi-Schlangen nahmen schier kein Ende. Doch nun trifft ein, was ich damals nicht sah. Mach's gut, mein Freund, es heißt nun Abschied nehmen. Mach's gut, mein Freund, die Weichen sind gestellt. Mach's gut, mein Freund, ich weiß, so wie mit uns zwei wird's niemals wieder werden, wird's niemals wieder werden, wird's niemals wieder werden auf der Welt.
Es ist ja so, dass wir die Welt nicht kennenlernen konnten und dass wir unsere eigene Geschichte und unsere eigene Vergangenheit im christlichen Abendland nicht kennenlernen konnten in unserer Schule. Und das hängt uns jetzt mächtig an. Das hängt den Lehrern an und es hängt den Schülern an.
Alle Leute, hört mal her, irgendwas läuft hier verquer. In der Zeitung rot auf weiß macht mich eine Nachricht heiß.
David besiegte Goliath, doch dann bin ich völlig platt. Von den Typen nicht ein Wort, Politik und kein Fatzsport. Das sollte sicher sehr witzig sein, und ich Idiot fall darauf rein. Oder irgend so ein alter Schnee, auf den ich nun weiß Gott nicht steh. Ach, wie gut, dass ich nichts weiß von dem ganzen alten Scheiß.
Ach, wie gut, dass ich nichts weiß von dem ganzen alten Scheiß.
Ich brauch nur Disco, dazu noch Alkohol zum Entkrampfen oder zum Mampfen. Ich brauch nur Disco, dazu noch Alkohol zum Entkrampfen oder zum Mampfen.
Ich guck mir gerne Bilder an, über die man lachen kann. Und bei den Karikaturen finde ich oft zwei Figuren.
Eine Käthe, die sich Eva nennt, die nur Herrn Mac-Adam kennt. Die machen bei der FKK, dazu ist noch eine Schlange da. Das müssen zwei Artisten sein, die üben ihren Auftritt ein. Und als ganz besonderen Gag lassen sie die Klamotten weg.
Ach, wie gut, dass ich nichts weiß von dem ganzen alten Scheiß.
Ach, wie gut, dass ich nichts weiß von dem ganzen alten Scheiß.
Ich brauch nur Disco, dazu noch Alkohol zum Entkrampfen oder zum Mampfen.
Ich brauch nur Disco, dazu noch Alkohol zum Entkrampfen oder zum Mampfen. In der Disco letzte Nacht hab ich die Lausche aufgemacht.
da sagt die Puppe gar nicht blöd, dass sie voll auf Jesus steht.
Wer ist denn Jesus, fragte ich, den Typen, du, den kenn ich nicht. Dann schau mal in die Bibel rein, sprach sie, da wirst du klüger sein. Da dachte ich, ich steh im Wald, das Ding gewusst doch steinalt, Mensch, Baby, bist du noch normal? So fragte ich sie ganz brutal.
Ach, wie gut, dass ich nichts weiß von dem ganzen alten Scheiß.
Ach, wie gut, dass ich nichts weiß von dem ganzen alten Scheiß.
Ich brauch nur Disco, dazu noch Alkohol zum Entkrampfen, nur was zum Mampfen. Ich brauch nur Disco, dazu noch Alkohol zum Entkrampfen.
Margot sei Dank, Margot sei Dank, Margot sei Dank, Margot sei Dank.
Dieter saß Kamenz, deswegen kannte das so gut. Was wird bleiben? Es werden zum Beispiel die Sehnsüchte, Hoffnungen und Wünsche der Kinder bleiben.
Streichen, kuscheln, schmusen, schmiegen an den Busen, zärtlich sein, nur zu zweit und sich miteinander freuen. Zärtlich sein, nur zu zweit und sich einfach freuen.
Liebe Mutti, ich seh, du bist ständig unterwegs, vier Pflichten früh bis spät, dass es wie am Fließband geht. Trotzdem wünsch ich mir von dir, sei doch lieb zu mir.
Streicheln, kuscheln, schmusen, schmiegen an den Busen, zärtlich sein, nur zu zweit und sich miteinander freuen. Zärtlich sein, nur zu zweit und sich einfach freuen.
Lieber Vati, ich weiß, du hast meistens wenig Zeit. Täglich gibt es viel zu tun, selten kannst du dich ausruhen. Ich wünsch mir und bitte dich, nimm dir Zeit für mich.
Streicheln, kuscheln, schmusen, schmiegen an den Busen, zärtlich sein, nur zu zweit und sich miteinander freuen. Zärtlich sein, nur zu zweit und sich einfach freuen.
Liebe Schwester, wir streiten uns manchmal ziemlich schlimm. Jeder will der Größte sein und den anderen überschreien. Abends wünsch ich mir im Bett, sei doch wieder mit.
Streicheln, kuscheln, schmusen, schmiegen an den Busen, zärtlich sein, nur zu zweit und sich miteinander freuen. Zärtlich sein, nur zu zweit und sich einfach freuen.
Liebe Oma, du warst einmal ein paar Tage krank. Damals war's ganz toll mit dir, denn du spieltest viel mit mir. Du, ich wünsche mir so sehr, dass das öfter wär.
Streicheln, kuscheln, schmusen, schmiegen an den Busen. Zärtlich sein, nur zu zweit und sich miteinander freuen. Zärtlich sein, nur zu zweit und sich einfach freuen.